Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Carsten und am anderen Ende der Leitung, wer sitzt da?
Da ist der Schwiegersohn, der Philipp. Hallo und frohes Neues.
Ja, genau. Wir wünschen euch gemeinsam ein gesundes und natürlich auch erfolgreiches Jahr 2025 und wir hoffen natürlich, dass zumindest beim Thema Börse wir euch hier in diesem Jahr wieder einige spannende Impulse und Geschichten und Investment-Stories mit an die Hand geben können. Ja, und wir wollen uns auch gar nicht so lange aufhalten mit dem Vorgeplänkel, denn auch wenn das neue Jahr erst relativ jung ist, haben wir natürlich einen richtig vollgepackten Terminkalender in den nächsten Monaten. Vor allen Dingen natürlich auch auf politischer Börse. Zu denken ist da am 20. Januar die Amtseinführung von Donald Trump, wo natürlich dann alle gespannt darauf warten, ob er denn seine Pläne, die er jetzt ja schon sehr umfassend formuliert hat, auch tatsächlich anpackt und in welcher Eile. Dann haben wir hier in Deutschland dann Ende Februar die Bundestagswahl, von der man sich ja auch, je nachdem, wie die Umfragen lauten, entsprechende wesentliche Veränderungen in der Politik und vor allen Dingen auch in der Wirtschaftspolitik erhofft. Und wir haben natürlich auch noch viele Themenbereiche, wie zum Beispiel, wie geht es weiter mit den Zinsen? Was macht die Inflation in Amerika oder in Europa? Wie reagieren entsprechend auch die Notenbanken dann darauf? Und das sind natürlich alles Themen, die man jetzt noch nicht abschließend beurteilen kann. Aber wir hatten ja schon in der letzten Sendung im letzten Jahr so ein bisschen, ich würde mal sagen, ein paar Flöcke eingehauen, was wir davon erwarten. Ich kann es mal ganz kurz nochmal umreißen, dass zum Beispiel bei den Zinsen erwarte ich jetzt persönlich, dass die Notenbanken hier deutlich vom Gaspedal gehen werden, indem sie halt vielleicht jetzt noch ein oder zwei Zinssenkungen durchführen werden und dann erstmal warten, wie sich die ganze Sache gestaltet. Es ist ja quasi per Lehrbuch so, dass Zinssenkungen oder genauso auch Zinserhöhungen erst mit einer sehr deutlichen zeitlichen Verzögerung, man spricht meistens vom halben, dreiviertel bis sogar einem Jahr, sich in der Wirtschaft entsprechend auswirken. Ich glaube, in der schnelllebigen Zeit sind wir da eher am kürzeren Ende, also vielleicht 6 Monate. Aber dann wären wir ja letzten Endes auch schon Mitte des Jahres. Und da ist es natürlich schon spannend, wie im gleichen Zeitraum sich dann auch die entsprechende Inflationsentwicklung zeigt. So, das ist jetzt eigentlich so das kleine Warm-up für das neue Börsenjahr. Und wir wollen heute wieder über einige Branchen und Themen sprechen, die uns schon im letzten Jahr begleitet haben, aber vielleicht auch in diesem Jahr wieder an neuem Schwung gewinnen können.
Also mach mal da Nikolaus Sack auf und schau mal rein, was wir so mitgebracht haben. 1, 2, 3, ich glaube 4 Themen sehe ich in dem Nikolaus-Sack hier, den historischen hier aus dem letzten Jahr. Ich sehe hier KI als Thema und die neuen Themen, die sich aus KI ergeben. Ich sehe was zum Thema Reisen mit den verschiedenen Portalen und dem einen oder anderen Schiff, was durch die Ozeane fährt. Und ich sehe noch ein schönes Thema zum Thema Krypto. Ich glaube, die Themen sollten wir uns mal etwas genauer anschauen.
Genau. Da fangen wir mal gleich mit KI an. Hier gibt es ja schon die Fragestellung, wir hatten das letztes Mal auch schon besprochen, dass ja der ganze KI-Hype momentan hauptsächlich auf sogenannter generativer KI beruht. Und ich glaube, das wird auch weiterhin der Haupttrend sicherlich in diesem Jahr bleiben. Aber es gibt noch 2 neue Trends, die ich sehr spannend finde, die jetzt noch nicht so an Wucht gewonnen haben, aber die sicherlich jetzt in diesem Jahr und auch in den Jahren danach sicherlich das ganze Thema noch weiter befeuern werden. Fangen wir mal mit dem einen Thema an, und zwar den KI-Agents. Du hast ja schon im Gespräch mit mir erwähnt, dass du da schon Berührungspunkte hattest zum Einsatz von KI-Agents. Vielleicht kannst du das mal unseren Zuhörern mal so ein bisschen umgreifen, damit die das einordnen können.
Ja, also der eine Trend war ja natürlich das Thema ChatGPT, was ja in aller Munde ist und was auf fast jedem Handy, naja, vielleicht noch nicht, aber doch auf dem einen oder anderen Handy inzwischen installiert ist und rege genutzt wird, wo die Sprachmodelle dann integriert sind und auch die Spracherkennung funktioniert. Und die ersten Sachen, die sich ja jetzt so abzeichnen, ist, dass es auch digitale Agenten geben wird, die quasi mit mir die Kommunikation übernehmen können. Und wenn ich also nicht mehr einfach nur was in die App eingebe, sondern ich gehe auf irgendein Portal von irgendeinem Anbieter und kann mit dem direkt diskutieren, ähnlich wie ich das vorher mit einem Chat machen konnte, da ist ein Chatbot hinter, dem kann ich schreiben, aber demnächst geht das halt auch alles mit Sprache. Und da kommen dann sehr dynamische, also in Echtzeit, mit wenig Verzug, also so, dass sich das wirklich verblüffend realistisch anhört und man das eigentlich nicht mehr unterscheiden kann. Da ist natürlich dann auch ein riesiges Potenzial hinter. Hm. Finanziell, ja, kostet das natürlich einiges, das zu realisieren, das dann auch so hinzubekommen, dass es keine Macken hat. Aber natürlich auch, wenn ich das natürlich skaliert bekomme, ne, ein riesiges Callcenter habe, da sind natürlich dann nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Ne? Hm. Akzeptanz ist dann vielleicht nochmal so ein Punkt in der Gesellschaft. Ne?
Ja, wir haben ja jetzt schon auf vielen Internetseiten diese Chat-Angebote, die ja auch jetzt schon von KI gesteuert werden, zumindest was die grundsätzlichen Fragestellungen zum Beispiel angeht. Also wo finde ich das Formular, wo ich meine Bankverbindung ändern kann oder was auch immer. Und KI-Agents sind halt nochmal ich möchte jetzt nicht das Wort Quantensprung nehmen, weil wir hatten ja auch
letztens auch
an Computer geredet, aber das ist schon mal nochmal ein deutlicher Qualitätssprung und auch vom Umfang her ein deutlicher Zuwachs, weil es ja bei diesen KI-Agents tatsächlich darum geht, dass man mit einer KI durchgängig kommuniziert. Also wirklich so, als wenn wir jetzt hier beiden reden,
ja.
Ist halt bloß auf der anderen Seite eine KI. Und wenn man sich mal vorstellt, man würde eine Versicherung abschließen, hat dann aber vielleicht noch ein paar Fragen und wie auch immer. Und das kann oder das soll dann später tatsächlich alles über KI gehen. Oder man hat mit seinem Makler vor Ort einen Vertrag abgeschlossen und alles Weitere, die ganze Kommunikation dann mit dem Versicherungsunternehmen läuft dann halt tatsächlich über so einen KI-Agent. Und ich finde das eigentlich schon sehr, sehr spannend. Ich meine, man kommt ja heutzutage schon kaum aus dem Staunen heraus, was ChatGPT und ähnliche Modelle schon leisten können. Aber wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass eigentlich man so den Eindruck hat, an der anderen Leitung sitzt wirklich ein Mensch, weil eben die KI so menschlich agieren kann, ist schon eine spannende, vielleicht auch nicht ganz so beruhigende Vorstellung. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der es nicht so toll fände, wenn er sich da nur noch mit Maschinen unterhält. In der Hinsicht würde ich jetzt eigentlich auch gerne schon mal das zweite Thema einleiten wollen. Nämlich, das ist ja auch so eine Sache, die eigentlich sehr eng mit KI verbunden ist, und zwar der ganze Bereich der Robotik. Da stellen wir uns ja jetzt im Normalfall noch so vor, so Industrieroboter, die an irgendeinem Fließband stehen und Autos zusammenschweißen. Das ist natürlich in vielen, vielen anderen Industrien, gibt es da auch schon Einsatzmöglichkeiten. Aber in Amerika wird schon so ein bisschen von den Robot Wars oder gesprochen. Robot Wars deshalb, weil hier zwei ganz große Protagonisten versuchen, mit sehr unterschiedlichen Herangehensweisen die Verknüpfung von KI und Robotik umzusetzen und alltagstauglich in dem Sinne zu machen. Und das sind, auf der einen Seite ist das Nvidia. Nvidia kennt man ja durch ihre Grafikprozessoren, die ja massenweise in den Rechenzentren für KI eingesetzt werden. Und auf der anderen Seite ist es Tesla, wo man weiß, dass natürlich das Thema Robotaxis eine ganz wichtige Rolle spielt in der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Und genau das ist es ja auch letzten Endes, dann die Zusammenführung von KI und Robotik. Aber Tesla wäre ja nicht Tesla, wenn man das ganze Thema nicht deutlich weiter fassen würde. Ne? Ich kann es immer nur noch wiederholen. Tesla darf man nicht mehr heutzutage nur als E-Auto-Hersteller verstehen, sondern mit den ganzen anderen Aktivitäten von Elon Musk, ob im Weltraum oder Batteriespeicher oder auch Software, da entsteht wirklich ein Konglomerat an Technologien, die eben durchaus dafür geeignet sind, hier auf viele Jahre eigentlich eine ziemliche Macht im Markt zu sein und auch sehr viele Technologien zu dominieren. Wobei hier auch gleich gesagt werden muss, Tesla bei dem Thema KI-Implementierung in Robotik geht halt explizit diesen Weg, dass man einerseits alles in-house machen möchte, also von der Hard bis zur Software. Auf der anderen Seite fokussiert man sich auf die Entwicklung von humanoiden Robotern. Da gibt es ja schon dieses Robotermodell Optimus.
Optimus, ja.
Genau. Der Ansatz von Tesla ist hier halt bei diesen humanoiden Robotern, dass die durch Imitation menschlichen Verhaltens lernen sollen. Also das ist mir fällt da natürlich automatisch immer dieser Film iRobot ein mit Will Smith. Haben wir vielleicht alle schon gesehen. Und das war ja, der Film ist ja jetzt schon ein paar Jährchen alt. Aber er war ja auch wie so ein kleiner Blick in die Zukunft.
Und ja, da gibt es auch immer so die eine oder andere Anlehnung, ne, bei den Präsentationen.
Genau. Ja, aber nochmal zurückzukommen auf Nvidia. Nvidia geht nämlich einen ganz anderen Weg. Die haben eher so den Plattformgedanken. Die haben natürlich ihre GPUs, also ihre Grafikchips, an denen sie auch arbeiten. Und dann bieten sie eine Plattform an, die heißt Omniverse. Und diese Plattform soll im Prinzip dazu genutzt werden, dass Roboter in abertausenden Szenarien trainiert werden. Szenarien, wo halt die reale Welt wiedergespiegelt wird. Man aber natürlich Szenarien auch entwerfen kann, die wahrscheinlich in der realen Welt hoffentlich nie eintreten. Aber man hat halt in dieser Plattform eben die Möglichkeit, trotzdem diese Szenarien dem Roboter beizubringen. Und erst dann wird er quasi auf die Menschheit losgelassen, wenn er das alles verinnerlicht hat. Also und Nvidia hat halt, wie gesagt, aus diesem Plattformcharakter heraus oder aus dem Plattformansatz heraus eben sich entschieden, hauptsächlich eben die Halbleiter und die Software-Ecke zu bedienen. Und alles, was dann Hardware ist, also die Roboter selbst, die werden halt über Partnerschaften dann Partnern dann gebaut.
Und was meinst du, wird der eine den anderen Anbieter ausstechen oder wird es eine Koexistenz geben? Oder wird es noch einen dritten Anbieter mit einem anderen Ansatz geben?
Also Robotertechnik an sich ist ja, na, ich möchte nicht sagen alter Hut, aber hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Wir haben zum Beispiel Komatsu, Japaner, die sind sehr stark im Roboter, also Industrieroboterbau. Wir haben sehr viele Spezialisten, ob jetzt ein Rockwell Automation oder Kraken Robotics oder Fanuc oder Exasol. Exasol übrigens eine deutsche Firma, die vor allen Dingen auch im Bereich KI, Datenverarbeitung sehr stark positioniert ist mit ihrem Datenbankensystem. Gut möglich, dass sich hier neue Allianzen bilden können. Ich glaube, dass Nvidia hier ganz grundsätzlich erstmal die besseren Ausgangspositionen oder die bessere Ausgangsstrategie haben wird, weil es einfach kosteneffizienter ist, mit Partnern zusammenzuarbeiten und kosteneffizienter, nicht die Roboter sozusagen in der Realität Learning by Doing zu entwickeln, sondern eben in einem ja, ich würde sagen, geschützten Umfeld eben mit tausenden von Szenarien erstmal zu füttern und was sich dann halt kostentechnisch eben wesentlich besser durchsetzen lässt, wenn man das alles mal eingerichtet hat. Ich glaube, Nvidia wird wahrscheinlich vor allen Dingen im Industriebereich sehr stark werden. Tesla mit seinen humanoiden Robotern hat, glaube ich, auch ganz gute Chancen. Aber die Frage ist dann auch wieder, ich denke jetzt immer so an Haushaltsroboter, ne? Also der dir dann dein Drink oder dein Essen vorbereitet und serviert und in der Wohnung dann hin und her fährt und putzt. Dafür wird es sicherlich auch einen Markt geben. Aber ich glaube, Tesla wird sich kurz über lang wahrscheinlich hauptsächlich auf die Mobilität fokussieren. Diese humanoiden Roboter werden wahrscheinlich nur so ein kleines Nebenbrot sein. Das Problem bei Tesla ist halt natürlich, dass dadurch, dass man ja alles alleine machen will, muss man natürlich auch entsprechend erstmal das Geld verdienen, was man da investiert. Also man muss ja alles selber schultern, ne? Und das heißt also, momentan hängt alles am Elektroauto, ja, generell am Autogeschäft.
Ich habe da so eine Idee und eine Theorie. Du müsstest mir jetzt mal sagen, ob die stimmt oder ob ja, du die mitgehen kannst. Pass auf. Wenn man so von oben drauf guckt, wenn ich einen humanoiden Roboter baue, also der einfach das menschliche, menschlichen Gestiken nach mimt und dann auch nachher umsetzen kann, dann habe ich ja den Vorteil, ich kann ja meine ganze Produktionsstrecke, meine ganze Fabrik genauso lassen, wie sie jetzt gerade ist, mit den ganzen Maschinen, die ich so eingekauft habe, wo vorher Menschen dran standen, und kann die ersetzen. Das heißt, ich habe ja einen relativen Schnelldreher, wie man das so im Vertrieb sagt, weil ich muss ja erstmal all die anderen Produktionsmaschinen nicht umbauen, weil da steht einer, der ist auch 1,60, 1,70 groß und kann die gleichen Sachen machen, die vorher ein Mensch machen kann. Wenn ich das andere Konzept habe von Nvidia, was vorher angelernt ist, das könnte ja auch mit sich ziehen, dass man sagt, okay, wir müssen diese ganze Fabrik umbauen, was wahrscheinlich auf lange Sicht wahrscheinlich wesentlich effizienter ist, aber ich muss halt alles anpassen. Und mit dem Human kann ich das natürlich so machen. Und da gibt es ja diese ganzen einzelnen Produktionsstrecken, gibt es ja schon heute. Und ich tausche dann einfach nur die menschliche Maschine aus, ne? Wogegen ich ansonsten die ganze Fabrik halt umbaue. Ja. Ist da so mein Gedanke richtig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist ja eigentlich auch immer ein Argument, was man bei Tesla durchaus zu hören bekommt, dass eben diese humanoiden Roboter eben in eine vorhandene Infrastruktur integriert werden können. Und das hast du natürlich bei Nvidia zu einem gewissen Umfang halt wahrscheinlich tatsächlich nicht. Da muss halt dann die Infrastruktur mit den Robotern gemeinsam aufgebaut werden. Also das ist schon ein Aspekt, den man sicherlich beachten muss. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass jetzt Tesla komplett hinten runterfällt. Ich sehe halt bloß das Risiko, dass man hier halt einfach zu langsam vorwärts kommt, weil man eben das alles aus dem normalen Geschäft erstmal
finanziert. Ja, ja.
Und Tesla kann ja nicht sozusagen jeden Dollar, den man auf der einen Seite verdient, in die andere Seite stecken, weil über dieses Stadium ist Tesla längst hinaus. Da will man entsprechend nicht nur Cashflow, sondern auch Gewinne im Markt sehen. Und
aber es wären ja auch zwei komplett unterschiedliche Ansätze. Ne? Das eine würde ja für ein bestehendes Werk dann funktionieren und das andere dann halt, wenn ich was Neues aufbaue. Ne? Also, dann packe ich es halt einmal richtig an und mache es dann effizient.
Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen sagt man ja auch, das sind jetzt momentan zwei konkurrierende Konzepte und wir werden es halt erst erleben oder erst sehen müssen, welches Konzept sich da am Ende tatsächlich durchsetzt. Ist übrigens ein Thema, also gerade KI und Robotik, das ich in dieser Woche auch in der neuen Ausgabe meines Börsenbriefes Future Money nennen werde. Jetzt muss ich mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen.
Mach mal, hast du dir viel Mühe gegeben, hast du viel reingeschrieben.
Das ist ja ein Börsenbrief, den gibt es ja jetzt schon ein paar Jährchen. Der war im letzten Jahr wegen anderer Projekte etwas stiefmütterlich behandelt worden, aber der wird jetzt wieder, ich möchte mal sagen, reaktiviert und den gibt es dann auch wieder wöchentlich. Ja, und wer den einfach mal kennenlernen möchte, der kann sich mal so ein Probeexemplar dann bestellen. Die entsprechenden Möglichkeiten schreibe ich euch dann in die Shownotes. Und da machen wir auch gleich, weil das so schön zusammenpasst, gleich so den Sprung zum anderen Thema, das im letzten Jahr Riesenschlagzeilen produziert hat und wahrscheinlich in diesem Jahr weiterhin das machen wird, nämlich Kryptowährungen. Wir hatten ja jetzt in den letzten Wochen einige Gewinnmitnahmen. Bitcoin hat die 100.000 Dollar Marke überwunden, liegt jetzt aber inzwischen wieder deutlicher drunter, bei, ich glaube, bei 97.000, so in dem Dreh. Aber ich glaube schon, dass Kryptowährungen volatil bleiben werden, aber es weiterhin darum gehen kann, dass dieser Markt sich weiter vergrößert, weil eben immer mehr Möglichkeiten auch bestehen, dass institutionelle Anleger hier nachhaltig oder beziehungsweise nachvollziehbar investieren können. Also es gibt ja neben den ganz normalen physischen Beständen, wenn man bei Kryptowährungen davon sprechen kann, gibt es ja inzwischen ganz, ganz viele Anlageinstrumente, die nennen sich, also hier in Deutschland sagt man ja immer so, diese börsennotierten Produkte, ob jetzt nun Schuldverschreibungen oder was man sich da so vorstellen kann. In Amerika sind auch die ersten richtigen ETFs zugelassen worden. Das wird dieses Jahr mit der avisierten neuen Führung der amerikanischen Wertpapieraufsicht sich wahrscheinlich sogar noch weiter verbessern können und weiter verbreitern können.
Ja, wie so ein Regierungswechsel, ne?
Genau. Also der designierte neue SEC-Chef, dessen Namen mir jetzt gerade entfallen ist, der gilt schon vorab als recht kryptofreundlich. Und ich hatte das ja schon mal auch dargestellt, da gibt es halt einige Kryptowährungen, die so in den Startlöchern stehen, die schon ETFs beantragt hatten, bisher abgeblitzt sind, das sicherlich dann jetzt wiederholen werden. Die spannende Frage bei solchen Sachen ist allerdings immer, ob das jetzt unterm Strich vielleicht nur ein Nullsummenspiel bleibt, weil wir haben es bei den ersten ETFs auf Bitcoin und Ethereum gesehen, dass im Prinzip institutionelle Anleger aus den bislang verfügbaren Produkten dann das Geld abgezogen haben und das in die ETFs gesteckt haben. Ja, und da ist jetzt nicht wirklich dann frisches Kapital in den Markt gekommen, sondern es wurde halt nur umgeschichtet. Aber ich habe so, das muss ich jetzt leider so sagen, das Gefühl, als wenn Bitcoin auch durch die entsprechenden politischen Initiativen, wie zum Beispiel die Überlegung, ob man jetzt eine Bitcoin-Reserve, also in den USA, eine strategische Bitcoin-Reserve anlegen soll, dass sich da insgesamt das so verändert, dass man sagt, also Kryptowährungen gehören inzwischen als alternatives Asset eigentlich in auch klassische Asset Allocation, also Vermögensverteilung, die gerade institutionelle Anleger eben vornehmen. Also mit welchen Prozentsätzen, sei jetzt mal dahingestellt, ob jetzt ein 1%, 5%, also ich denke mal, die meisten rechnen hier eher so mit 5% Anteil an solchen Portfolios. Aber da werden natürlich schon größere Summen dann auch bewegt, ne? Und davon können natürlich auch Privatanleger weiterhin profitieren, wenn es einem gelingt, die Gier ein bisschen im Zaum zu halten.
Also, ja, die schwingt da gerade ganz, ganz stark mit, ne?
Ja, also ich glaube schon, dass Kryptowährungen auch in diesem Jahr womöglich deutliche weitere Zuwächse, Preiszuwächse erleben werden. Wobei man ja sich immer wieder vor Augen führen muss. Die haben natürlich keinen wirklichen wirtschaftlichen Gegenwert. Ne? Bei einer Aktie bist du an einer Firma beteiligt, bei einer Anleihe schuldet dir eine Firma Geld. Wenn du Goldbarren hast, dann hast du zumindest ein wertaufbewahrendes Asset. Kryptowährungen sind reine Mathematik und leben
reine Mathematik und reines Vertrauen, ne? Also andere brauchen mehr, dass es was wert ist. Und,
ja. Genau. Und solange dieses Vertrauen im Großen und Ganzen gehalten werden kann, also dass da nicht schon wieder irgendwelche, treffen wir ja in den letzten Jahren oftmals so eine großen Betrugsfälle, also wenn das jetzt mal nicht kommt, sondern dass es auch eben hier Rückenwind von der Politik gibt und vielleicht durch vernünftige Regulierungsschritte, dass das Ganze auch so ein bisschen aus diesem Schatten herausgeholt wird, dann glaube ich schon, dass wir hier auch weiterhin deutlich steigende Kurse sehen werden, wobei es in ja inzwischen so viele unterschiedliche Kryptowährungen gibt, da kann man mitunter mal auch den Überblick durchaus verlieren.
Ja,
also,
ja.
Ich rede jetzt gar nicht von diesen Meme-Coins, ne? Also kann man das sagen, Spaß-Coins, ne? Also die einfach nur mal kurz hochgejubelt werden und dann wieder in einer Versenkung verschwinden, weil da keine Umsätze dann mehr stattfinden. Sondern ich rede eigentlich so von 20 bis 30 Währungen, die inzwischen schon über einen gewissen Track Record verfügen. Und in der Hinsicht noch eine Werbung. Entschuldigung. Ich habe mich ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten doch so ein bisschen verstärkt damit Kryptowährungen beschäftigt. Und der eine oder andere weiß das ja vielleicht schon, dass ich beim Verlag Hans A. Bernecker in Düsseldorf einen anderen Börsenbrief verantworte, den Bernecker ETF Report. Und in diesem Zusammenhang hatte ich auch schon die eine oder andere Empfehlung zu Kryptowährungen gemacht, die auch recht ansprechend gelaufen sind. Und deswegen habe ich dann über den Jahreswechsel mir gedacht, starten wir doch mal ins neue Jahr mit einer Idee, die dieses ganze Krypto-Thema so ein bisschen stärker strukturiert. Das heißt also unterm Strich, ich in der nächsten Woche, wenn die erste Ausgabe des Jahres vom ETF Report erscheint, wird es ein neues Krypto-Depot
geben. Fleißig warst du. Wenn ich mich besser müsste und mit dir Weihnachten gefeiert hätte, man hätte denken können, du hättest durchgearbeitet.
Ja, fast. Ich hatte ja noch ein bisschen Zeit hatte ich ja schon. Also Jahreswechsel finde ich eigentlich immer ganz toll, wenn man dann doch mal so 2-3 Tage hat, wo man sich halt auch mit strategischen Sachen so ein bisschen beschäftigen kann.
Aber wenn du jetzt hier Werbung machst, ne, dann musst du jetzt auch ein bisschen was liefern. Was steht drin?
Das besprechen wir.
Du musst jetzt nicht vorlesen, aber so ein bisschen wollen wir jetzt ja hier schon wissen.
Nein, also das Musterdepot, das wird auf jeden Fall, den Namen kann ich ja schon verraten, der heißt dann Crypto Select. Und mein Ziel ist es, mit entsprechenden Zertifikaten, also ETPs oder ETNs oder ETCs, je nachdem, wie die sprachlich da einsortiert sind, halt eine entsprechende Outperformance natürlich zu schaffen. Und das Ziel ist also maximal 10 Kryptowährungen im Depot zu haben. Wir fangen mit 5 an. Darunter natürlich Bitcoin selbst. Aber ich habe das auch letztes Mal schon angesprochen, gibt es ja auch so eine Sachen wie Solana und Stellar, die ich da auch nochmal mit heranziehen werde.
Okay, das heißt, es werden also mit der Zeit wahrscheinlich immer mehr werden. Das heißt, wer jetzt mit dir einsteigen würde, würde quasi sein Wissen da auch vertiefen und aufbauen können.
Genau. Der ETF-Report, der ist ja eigentlich spezialisiert auf, wie gesagt, auf ETFs, hat auch regelmäßig einen gewissen Anleihen-Teil, weil Anleihen halt gerade auch, wer so ein bisschen passives Einkommen generieren will, immer noch sehr attraktiv sind. Ja, und Kryptowährungen hatte ich, wie gesagt, schon einige Produkte empfohlen. Aber das geht so ein bisschen auch unter in der ja sehr umfangreichen ETF-Landschaft. Und deswegen eben meine Überlegung, das in einem separaten Musterdepot halt mal ein bisschen darzustellen.
Das ist eine ganz gute Idee, das so ein bisschen zu trennen. Ne? Da gibt es auch unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Erwartungen.
Ne? Genau. Und der Clou an der ganzen Sache ist natürlich, können wir uns ja nichts vormachen, ETFs sind ja eigentlich eher Instrumente für den, na, ich würde mal sagen, für den längerfristigen Anlagehorizont. Mhm. Und bei Kryptowährungen, da steht aus meiner Sicht hier auch deutlich stärker der Trading-Aspekt vorne. Und deswegen glaube ich, dass so ein Musterdepot, wo man dann vielleicht doch regelmäßiger Umschichtungen hat, dann doch separat besser geeignet ist. Ja, wie gesagt, die Informationen dazu, zu dem Börsenbrief, findet ihr dann auch wieder in den Shownotes. Ja, kommen wir mal zurück zu unseren Branchen. Was haben wir noch auf dem Zettel?
Bei mir waren es die drei. Was hast du denn noch drauf? Noch was für was, ne?
Was ich immer wieder gern in den Blick nehme, ist ja die Reisebranche. Da hatte ja TUI hatte ja recht optimistische Prognosen.
Das stimmt.
Neue Jahr für das kommende Sommer, für die kommende Sommersaison gemacht. Und jetzt haben halt auch die amerikanischen Kreuzfahrtreedereien wie Royal Caribbean und auch vor allen Dingen
Carnival
nachgezogen. Mhm. Carnival hatte ja Ende letzten Jahres erst Quartalszahlen vorgelegt. Und da nicht nur die entsprechenden Erwartungen deutlich übertroffen, sondern hat er halt auch einen sehr optimistischen Ausblick gegeben. Es gibt übrigens auch noch eine dritte große, international große Reederei, Norwegian Cruise Line, die hatte Ende Oktober ihre Jahresprognose auch im Gewinn entsprechend angehoben. Und es wird ja immer wieder so angeführt, naja, wir hatten jetzt nach der Corona-Krise hatten wir natürlich so einen Nachholeffekt auch bei den Kreuzfahrtreedereien. Und umso beachtlicher finde ich es eigentlich, dass es offenbar den Anbietern jetzt gelungen ist. Ich meine, wir haben jetzt 2025, da kann man von Nachholeffekten jetzt wirklich nicht mehr sprechen, aber es scheint ihnen tatsächlich zu gelingen, aus dieser neu erwachten Reiselust tatsächlich eine nachhaltige Nachfragesteigerung zu generieren.
Das ist, also ich habe das selber auch schon erlebt. Ich hatte im Oktober, glaube ich, mal reingeguckt und hatte geguckt, was wäre, wenn ich mir die Inseln da unter Amerika mal anschauen würde. Da war gar nichts mehr zu bekommen. Also so, wie ich das haben wollte. Ja, da wird es bestimmt auch noch einen Restposten geben, aber die waren erstmal gut ausgelastet, wo ich gedacht habe, ach, gucke mal. Verrückt, ja.
Also es ist natürlich so, dass die Aktien hier von den Anbietern, auch von TUI, obwohl TUI noch relativ guten Nachholbedarf hat, so in den letzten 12 Monaten recht gut performt haben. Aber da sehe ich tatsächlich immer noch Aufwärtspotenzial. Und besonders Carnival, um jetzt mal nochmal die Kreuzfahrtrede reinzunehmen. Carnival hat ja bisher immer das Problem gehabt, dass man gegenüber dem großen Konkurrenten Royal Caribbean immer im Hintertreffen geblieben ist an der Börse, also nicht so gut performt hat, obwohl man selber auch ja gute Zahlen geschrieben hat. Aber Royal Caribbean war zum einen viel, viel schneller wieder in der Gewinnzone als Carnival.
Warum?
Weil, das ist Punkt 2, Royal Caribbean nicht so hohe Schuldenlasten hatte. Und das heißt also auch nicht so hohe Finanzierungskosten. Mhm. Und deswegen konnten sie halt viel, viel schneller da wieder auch in die Gewinnzone kommen. Und das hat sich natürlich auch im Aktienkurs dann wiedergespiegelt. Ne? Aber wenn man Reisen sehen, das sind dann natürlich jetzt nicht nur die Schiffe, sondern es gibt natürlich viele, viele mehr Anbieter. Was ich zum Beispiel auch im Future Money eigentlich schon lange Zeit immer im Blick gehabt habe, sind zum Beispiel die amerikanischen Fluglinien wie Delta Air oder American Airlines oder die Vermittler wie Booking und Expedia. Die sollte man sich, glaube ich, in diesem Jahr auch wieder verstärkt anschauen. Weil bei die läuft ja erstmal das grundsätzliche Geschäft auch mit den kleinen Reisen.
Ich habe ja mal von dir gelernt, man soll sich die Unternehmen angucken, die man auch bei denen man auch selber kaufen würde. Booking. Ja, ist definitiv ganz vorne bei mir.
Ja, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen, wenn ich auf Dienstreise gehe, also zu 90% der Fälle buche ich über Booking. Ne?
Ja.
Und ich glaube, selbst wenn man jetzt mal so sich anschaut, dass natürlich durch die wesentlich verbesserten Möglichkeiten von Videokonferenzsystemen etc. ja, ich sag mal so, die Dichte von digitalen Meetings zugenommen hat, glaube ich immer noch, dass der klassische Dienstreisemarkt auch wieder weiter wachsen oder wieder wachsen wird, weil einfach das wirkliche persönliche Zusammentreffen mit dem Geschäftspartner oder Kunden oder so. Auch gerade in Zeiten, wo wir immer mehr mit künstlicher Kommunikation konfrontiert werden, glaube ich, sehr, sehr gerne angenommen wird. Mhm. Aber können wir mal schauen, wie sich das dann so entwickelt.
Ja, also ich persönlich merke, dass es ein bisschen weniger geworden ist im Reisen, aber ich merke auch, dass sich das jetzt wieder normalisiert. Ne? Also nicht auf dem alten Niveau, habe ich zumindest das Gefühl. Aber das so ist mein Umfeld. Ne?
Ja, gut. Ich würde jetzt sagen, so als Gegenentwurf, ich habe
einen
Plan für dieses Jahr gemacht. Also steht schon ein paar Termine schon drauf. Nicht zu knapp.
Ja.
Ja, ich glaube, dann wären wir eigentlich für heute erstmal durch. Ich würde mich natürlich auch persönlich freuen, wenn ihr, die uns hier zuhört, auch mal Vorschläge macht, worüber oder was wir uns anschauen sollen, welche Branchen, welche Unternehmen, machen wir dann sehr gerne, besprechen wir dann hier. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, würden wir uns freuen, wenn ihr dann nächste Woche wieder mit dabei seid. Und in diesem Sinne sage ich jetzt schon mal Tschüss.
Auf Wiedersehen, bis dann. Ciao, ciao.